Herzlich willkommen bei Wolf on Tour Podcast. Wir haben wieder mal eine neue Folge für euch. Ich bin heute wieder da mit Dr. Patrick Berndt. Sei gegrüßt, mein Lieber.
Und hallo.
Wir steigen direkt ins Thema ein. Patrick, was machen wir heute?
Ich würde heute einfach mal statt These Wolf Harvard jetzt mal These Patrick Berndt in den Raum werfen und das mit dir diskutieren. Und zwar geht es um ein Paradoxon. Ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass jüngere Menschen viel häufiger wie ältere Menschen trainieren sollten und ältere Menschen viel häufiger wie jüngere Menschen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mit dir da so viel diskutiere, weil das sehe ich in vielerlei Hinsicht auch so.
Sehr schön. Ja, gut, wenn wir eine gemeinsame Basis haben, umso besser. Aber ich glaube, dass unsere Gedanken, die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen sich ja auch interessieren oder vielleicht diese Gedanken noch nicht angestellt haben. Deshalb dachte ich, das ist vielleicht echt ein ganz cooles Thema für heute.
Ich glaube, es ist ein Megathema. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen, gerade die jetzt nicht so aus der Trainingswelt kommen und sich mit Training befassen, glauben, dass Dinge ungesund sind, pauschal ungesund, die aber für sie richtig gut wären. So weit würde ich gehen. Also, wie oft hast du es irgendwie im Studio, dass jemand vorbeiläuft und so unter dem Motto, ja, das kann aber nicht gesund sein, so schwer, so schwere Gewichte und der Rücken, das ist ja für die arme Bandscheibe, ne? So.
Kann ja nicht gesund sein.
Genau, das kann ja nicht gesund sein. Sicherlich gerade an der Stelle mein Lieblingsthema, Steine heben. Worauf wir heute, weiß Gott, im Detail nicht eingehen müssen, weil das sicherlich nicht das Training ist, was ab morgen alle machen, die uns jetzt zuhören, aber ist ein perfektes Beispiel, weil Steine heben wäre von der Anforderung von maximaler Beweglichkeit, mit rundem Rücken, ganz unten vom Boden was aufheben, ein Paradebeispiel für eine Übung, die eigentlich für die allermeisten Menschen da draußen absolut gesund wäre, aber wenn es jemand sieht, oh Gott, das kann wirklich bei aller Fantasie nicht gesund sein. Ne? So. Mhm. Und deshalb, geiles Thema. Lasst uns da mal reingehen und gerne auch ein bisschen tiefer reingehen, weil da sind wir ja auch mitten im Thema verschiedene Muskelfasern. Ne? Also rote Muskelfasern, weiße Muskelfasern. Schnellkraft sind wir da sehr schnell am Thema, weil alles, was mit Schnellkraft zu tun hat, finden auch ganz viele Leute da draußen ganz, ganz schlimm. Und auch da ist es ja so, gerade bei den Menschen, die etwas älter sind, großes, sehr, sehr wichtiges Thema. Also lass uns mal so reingrooven, da haben wir, glaube ich, mehr als genug zu besprechen. Leg mal los.
Mehr als genug, ja. Genau. Vorab, weil es jetzt hier um Jung und Alt geht und wie jemand trainiert, sei mal vorab gesagt, wir wollen hier jetzt keine Stereotypen aufbauen und nicht sagen, dass alle über 50 so trainieren und alle unter 25 so trainieren. Wir wissen, dass sehr viele von euch, sehr viele Trainierende sehr gut trainieren. Aber es ist eben was sich in der Betrachtung der Branche immer wieder so zeigt, beziehungsweise was auffällt, wenn man in verschiedene Studios einfach reinguckt. Und deshalb würde ich gerne mit der Frage an dich mal einsteigen. Was würdest du denn sagen, so nach deiner Erfahrung und Beobachtung, wenn du in verschiedenen Studios unterwegs bist, wie trainieren denn unterschiedliche Altersgruppen? Bleiben wir vielleicht mal wirklich bei unter 25 und über 50, nur so als grobe Tendenz.
Ja, also ich möchte auch noch eine kleine Sache vorne wegschieben, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast. Auch wenn wir hier jetzt wieder nachher zwangsläufig zu Themen kommen wie Sturzprophylaxe und Sachen, die sehr alte Menschen betreffen, ist mir wichtig zu sagen, dass auch Junge, die zuhören, da sehr viel mitnehmen können. Also erstens mal betrifft es uns alle irgendwann, ne? Auch wenn wir noch ein paar Jahre vielleicht bis dahin haben. Und trainingsphysiologisch kann man von diesen Sachen einfach in jedem Alter und in jeder Situation, wo man gerade ist, was mitnehmen. Und als Trainer, Trainerin sowieso, weil es halt unser Daily Business. So, zu deiner Frage zurück. Ich glaube, wir haben als Branche ganz viel dazu beigetragen, dass die letzten Jahre so ein Bild entstanden ist, und das sage ich selbstkritisch, dass eben bei diesen Good Agern, älteren Menschen, nur noch so ein super vorsichtiges Training als gesund gilt. Und das siehst du halt heute auch so in den Clubs, die sich darauf spezialisiert haben, stark. Ist nicht mehr ganz so schlimm, finde ich. Aber eine Zeit lang haben wir ja wirklich so in diesem Premium-Fitness-Bereich fast die Hanteln verbannt. Ne? Man hat so Freihandelbereiche, braucht's nicht. Schwere Gewichte braucht's nicht. Also man hat sich dahin entwickelt, dass diese älteren Menschen tendenziell im Kopf haben und auch die Trainer und Trainerinnen, die mit diesen Menschen arbeiten, dass wir eher leicht trainieren, dass wir eher vorsichtig trainieren, dass wir per se nur an geführten Geräten trainieren, was nicht falsch ist, also nicht falsch verstehen, aber es nur zu tun, ist definitiv falsch. Oder für immer nur zu tun, ist definitiv falsch, würde ich mal so hinstellen. Und auf der anderen Seite hast du jetzt halt junge Leute, die sehr stark Social Media geprägt sind, die auf der einen Seite ja halt diese Klassikerübungen machen, Kreuzheben, Ausfallschritte, Kniebeugen und all diese Sachen, was grundsätzlich richtig ist, wo aber auch sehr viel Quatsch getrieben wird, ne? Also wo viele auch über ihren Fähigkeiten trainieren, möchte ich mal so sagen. Und du siehst bei den jungen Leuten, was mich sogar eher stört, sehr viel fancy Sachen. Also die Rotatorenübung für den Infraspinatus in dem und dem Winkel und was weiß ich, weißt du, so anstatt,
ja, dass man Zweckentfremdung von Geräten.
Ja, sehr Zweckentfremdung, was natürlich aus dieser Welt rauskommt, dass natürlich im Social Media, wenn du halt Sichtbarkeit haben willst, du immer auch ein bisschen abgefahrenes Zeug machen musst.
So. Ja, wir sind an einem Punkt, wo man Training nicht mehr so richtig neu erfinden kann, und um dann halt nochmal neu Reichweite zu erzielen, muss man vielleicht sich was ausdenken.
Also diese zwei Welten würde ich sehen. Du hast auf der einen Seite ältere Leute, die wahrscheinlich sehr leicht trainieren, glauben, dass nur leichtes Training gesund ist, die auch glauben, das ist mir wichtig zu sagen, die vielleicht auch glauben, schweres Training wäre schlecht für die Gelenke, was wirklich völliger Bullshit ist. Was aber auch aus dieser Ärztewelt, Google-Welt, also ich glaube, wenn du heute jetzt noch googelst Ursache Arthrose, kommt immer noch Überbelastung, was einfach nicht richtig ist. So, jetzt habe ich viel gelabert, Patrick, aber ich kann mir vorstellen, du wolltest so ein bisschen auf diese Sachen hinaus.
Ja, also erstmal auf die ganz grundsätzlichen Fehler im Training, du hast jetzt schon einige angesprochen, aber ich würde gerne in einem zweiten Step dann später besprechen, dass es so eine Art Inkongruenz gibt zwischen dem, was die Leute mit ihrem Training erreichen wollen, und dem, was sie dann im Training tun. Und das trifft sowohl für junge als auch für ältere Menschen exakt zu, und zwar nach meiner Ansicht in einem wirklich erschreckenden Ausmaß. Aber bevor wir jetzt zum kalendarischen Alter beziehungsweise biologischen Alter kommen, du hast gerade Discount, Premium Studio, also verschiedene Studiosegmente angesprochen. Deshalb würde ich gerne erstmal eine Frage zum Trainingsalter stellen und die mit dir diskutieren. Nämlich, wo, in welchem Studiosegment trainieren denn vorrangig eben unter 25-Jährige und wo trainieren vorrangig über 50-Jährige?
Also das ist mir vorher wichtig zu sagen, dass es für mich kein gutes oder schlechtes Segment gibt.
Also, genau.
Das möchte ich immer wieder betonen. Ich bin niemand, der sagt, nur die Qualität Premium Studios sind die Waren und alles andere ist doof. Ich bin für alle Segmente, und tatsächlich trainieren, wissen wir ja auch vom Altersdurchschnitt, in den günstigeren Studios mehr junge Menschen, was halt manchmal auch einfach der Hauptgrund ist, gar nicht die Ausrichtung des Studios, sondern einfach die finanziellen Möglichkeiten.
Absolut.
Das heißt, junge Menschen, die nicht so viel Geld haben, trainieren logischerweise auch viel mehr im Discount. Und die sind auch vielleicht viel mehr bereit, mit vielen Menschen zusammen zu trainieren, weil ein Discount hat aus der Logik raus, bei geringerem Beitrag brauchen die mehr Mitglieder, um rentabel zu funktionieren. Das heißt, du wirst um 17 Uhr an der Bizepsmaschine im Cleverfit oder McFit eher anstehen müssen als im Rückgrat Donaueschingen, ne? So. Und daraus ergibt sich das einfach. Und ich finde das gut, sehr, sehr gut und sehr wichtig, dass es auch dieses günstige Angebot gibt, dass auch junge Menschen, die noch nicht die finanziellen Mittel haben, zum Training finden können.
Genau. Und auf das Thema wollte ich eigentlich auch hinaus. Du hast es gerade schön angesprochen. Die Segmente haben alle ihre Daseinsberechtigung. Das ist jetzt nicht gut oder schlecht. Aber aus der Natur der Sache ergibt sich halt eben, dass zum Beispiel in einem Studio, das sehr viele Mitglieder braucht, um die günstigen Preise zu rechtfertigen, vermutlich auch weniger Trainer gleichzeitig auf der Fläche hat und dementsprechend aus weniger Trainer vor Ort und mehr Leute auf der Fläche sich geringere Betreuungszeiten ergeben. Das ist, nochmal, das liegt in der Natur der Sache.
Ja? Genau. Und dazu das kommt ja auch, was man auch sagen muss, dass diese jungen Menschen, und da zähle ich mich jetzt mit rein, wenn ich zurückdenke, ich habe mit 14 angefangen zu trainieren, hier aus der Natur, also aus dem Ding raus, dass ich halt hier im Rückgrat Donaueschingen hinter der Theke gearbeitet habe zu der Zeit schon, um mir das Training zu finanzieren, habe ich in so einem Premium-Studio, absoluten Gesundheitsstudio meine Anfänge gehabt, aber ich wollte in der Zeit auch nicht, dass mir jemand sagt, was ich mache. Also die jungen Menschen, damals war jetzt YouTube und Co. noch nicht so relevant, aber ich habe mir dann halt alle möglichen Bücher und Zeug gekauft und ich wollte selber, ich weiß, ich hatte das Arnold Schwarzenegger Buch, die blaue Bibel, ja, so, ich wollte nicht, dass mir der Trainer, der da rumläuft, der für mich überhaupt nicht die, so, also ich will damit sagen, die jungen Menschen, auch wenn du jetzt in einem, was weiß ich, All-Inclusive-Fitness, die geile Studios sind, ja, da dreimal so viel Trainer hinstellst, dann interessiert es halt trotzdem niemanden, weil das Klientel gar keinen Bock drauf hat, möchte ich an der Stelle auch mal sagen.
Ja, aber genau diese Inkongruenz zwischen wie verhalten sich Menschen und wie sollten sie sich verhalten, darum geht's ja. Genau. Genau darauf wollte ich nämlich jetzt auch hinaus. Denn klar, das kostet auch Geld, in ein Studio mit einer höheren Betreuungsdichte, nicht Qualität unbedingt, sondern mit einer höheren Betreuungsdichte, dann eben dorthin zu gehen und zu trainieren. Aber aus genau den besagten Gründen sind halt viele junge Menschen, die noch keine Trainingserfahrung haben oder generell, sagen wir mal Trainingsbeginner, jetzt gar nicht aufs biologische oder kalendarische Alter bezogen, reden wir einfach von Trainingsbeginnern. Viele Trainingsbeginner gehen ja, um erstmal auszuprobieren oder aus finanziellen Gründen, damit das Commitment erstmal nicht so groß ist und so weiter. Also verschiedenste Gründe gehen erstmal in Studios, wo der Beitragssatz eher günstiger ist und die Betreuungsqualität die Betreuungsdichte eher geringer. Und die Personen, die vielleicht schon länger trainieren und da auch bereit sind, das zu investieren und vielleicht auch die Betreuungsqualität schätzen und das Ambiente und so weiter, die gehen dann eher in ein teureres Studio, wo mehr Qualität, das habe ich wieder gesagt, nochmal Entschuldigung, mehr Betreuungsdichte da ist. Und jetzt stelle ich mal in Frage, ob das genau so richtig ist. Denn die Personen, die ja sowieso schon seit Jahren trainieren, schon mit Trainingserfahrung irgendwo sind, die sich selbstständig gut mit einer hohen Bewegungsqualität an Geräten bewegen können, sind die jetzt tatsächlich auf diese Betreuungsdichte im Premium-Studio angewiesen? Und anders betrachtet, die Trainingsbeginner, die jetzt neu irgendwo anfangen, sollten die nicht vielleicht so eine Mitgliedschaft in einem Studio mit einer sehr hohen Betreuungsdichte eher als Investment in sich selbst betrachten, um von durch eine engmaschigere Betreuung erstmal zu lernen, wie man sich korrekt und sinnvoll an diesen Geräten bewegt. Das ist die Frage, auf die ich hinaus wollte. Mhm. Es ist nämlich genau konträr zu dem, was man so in der breiten Masse in der Branche halt sieht.
Würde ich dir zustimmen, was ich aber glaube an der Stelle auch, was das ein bisschen relativiert. Du hast in den preisintensiveren Clubs halt auch eher die älteren Menschen, die aber gerade erst anfangen. Also es gibt ja viele, also auf die du jetzt hinaus willst, würde ich dir 100% zustimmen, die dann eine lebenslange Trainingserfahrung haben schon. Aber die siehst du natürlich, finde ich auch, also wenn es ältere Menschen im Discount gibt, die da so trainieren, sind es oft so diese alten Haudegen, die schon seit 1990 hart am Eisen und dann ihr Ding immer noch selber machen und die dann auch als Trainer rumlaufen.
Ja.
Als Trainer, die man nicht fragt. Weißt du, wie ich meine? So ich zeig dir die Welt, obwohl du mich nicht gefragt hast. Aber klar, bin ich bei dir. Aber ich denke, das Ding ist halt auch wieder diese Geldgeschichte, dass halt viele junge Menschen da sogar echt Bock drauf hätten, aber die halt einfach sagen, hey, ich studiere gerade oder was weiß ich habe einfach die 50, 60, 70, 80, 100 Euro im Monat nicht, um halt dort gleich einzusteigen, wo es eigentlich am besten wäre für mich. Ne?
Ja, aber braucht man diese Betreuung unendlich lange?
Nö.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Also wenn man vielleicht nicht grundsätzlich dazu in der Lage oder bereit ist, dieses Geld in eine engmaschigere Betreuung zu investieren, über lange Zeit, da sollte man doch wenigstens drüber nachdenken, ob man, wenn man mit Training beginnt, das nicht vielleicht für die ersten 3 Monate macht.
Mhm.
Oder 6 Monate. Ja, kommt auch immer auf die angebotenen Vertragsmodelle an. Das ist auch nochmal so eine Hürde. Aber ich fände das grundsätzlich gut, wenn jemand, der mit Training beginnt, unabhängig des biologischen oder kalendarischen Alters, einfach jemand, der mit Training beginnt, erstmal das als Invest in sich selbst und in die Trainingszukunft investiert, dass man wohin geht, wo auch einfach aufgrund des Studiokonzepts eine engmaschigere Betreuung möglich ist.
Ja, absolut.
Ja.
Also wäre auf jeden Fall ratsam für viele, die jetzt zuhören, die jünger sind, das mal zu investieren. Und was ich an der Stelle auch mal echt stark relativieren möchte, ich meine, klar, wir als Branche, wir jammern und meckern ein bisschen, dass wir diese Wissenshoheit abgegeben haben an die Influencer, ne? Also gerade bei den jungen Menschen, aber auch die Älteren schauen YouTube und Co. Und ich möchte aber da auch mal ganz klar sagen, weil es wird dann oft so dargestellt, ja, dass das halt per se Schwachsinn ist, was man da auf YouTube lernt. Und ich möchte an der Stelle sagen, es gibt verdammt krass geile YouTuber, die wirklich fundiertes Wissen, also wer mir so spontan einfällt, von dem ich auch vor Jahren schon E-Books gekauft habe, ist dieser Procep, der jetzt auch in Köln da sein eigenes Evoland oder was aufgemacht hat. Ich habe leider mit ihm persönlich noch keinen Kontakt gehabt. Ich habe ja sonst echt schon viele kennengelernt, so aus der Szene. Aber der zum Beispiel bis heute macht so eine konsistent gute Arbeit, wo du wirklich so viel lernen kannst, so viel mitnehmen kannst, der so viel studienbasiert auch Sachen ja einfach propagiert und so, dass ich auch durchaus hier allen Jungen wie Alten, wie auch Trainern, Trainerinnen und so weiter empfehlen würde, nutzt diese Quelle. Also auch was wir hier machen, ne? Also ich glaube schon, dass wenn man hier regelmäßig reinhört, man sich durchaus weiterentwickeln kann. Also diese Online-Geschichten sind ja nicht per se schlecht, sondern vielleicht müssen wir uns als Branche einfach nur auch Gedanken machen, wie wir da nicht den Anschluss verlieren und uns halt auch weiterhin positionieren und mit gutem Personal auf der Fläche halt auch glänzen. Ne? Aber lass uns mal mehr Richtung Training gehen, anstatt drüber zu philosophieren, wer wo trainiert. Wir haben ja vorhin gesagt, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, dass die meisten älteren Mitglieder irgendwo sehr leicht trainieren. Der größte Irrtum, der mir da so spontan einfällt, ist so dieses alte Ding, wenn du Muskeln definieren willst, das ist ja gerade bei Frauen ein Riesenthema, dann brauchst du ganz viele Wiederholungen. Ne?
Ja.
Also da schwirren ja noch ganz viele Sachen rum, wo Menschen glauben zu wissen, wie sie trainieren müssen, um eben ihr Ziel zu erfüllen. Und das hast du vorhin genauso gesagt. Und da würde ich gerne mal einsteigen, weil ich glaube, eben weiß, dass viele ältere Menschen eher so trainieren müssten, wie es Junge dank ihren YouTubern machen und manche Junge vielleicht hier und da ein bisschen mehr wie die Alten trainieren müssten, weil sie es vielleicht ein bisschen übertreiben, was die YouTuber ihnen sagen. Und lass uns doch mal da reinsteigen. Ich würde aber gerne vom großen Bild anfangen, Patrick, und zwar einmal von der Seite rote Muskelfasern, weiße Muskelfasern. In die Sondertypen müssen wir, glaube ich, nicht rein, aber einmal, dass du grob zur Einordnung mal kurz was zu den beiden Fasertypen sagst. Und dann ist ja spannend, dass wir gerade die wichtigen weißen Fasern so ab dem 30. Lebensjahr stärker verlieren als die anderen. Und dass wir einmal kurz mal so aufzeichnen, was macht das mit uns? Da würde ich dich bitten. Und dann gehen wir von dort rein, was muss ich trainieren, um das zu vermeiden? So ganz
grob. Okay, ja. Ich wäre gedanklich jetzt erstmal beim Training der Jüngeren gewesen, um dann den Übertrag zum Training der Älteren zu schaffen.
Für mich auch fein. Aber vielleicht weiße, rote Muskelkörperchen schon mal einordnen. Muskelkörperchen.
Die Muskelkörperchen. Ja, ich weiß, das ist grandios. Ja.
Mein Hirn macht Sprünge. Aber mach mal die Muskelfasern vielleicht einmal. Aber nicht also zu wissenschaftlich, nur
dass
also die Menschen das einmal kurz nachvollziehen können.
Eine grundsätzliche Unterscheidung können wir in rote und weiße Muskelfasern beziehungsweise in Slow-Twitch und Fast-Twitch-Fasern oder, wie es auch oft genannt wird, in Typ 1 und Typ 2 Fasern unterteilen. Und rote Fasern sind Slow-Twitch-Fasern, sind Typ 1 Fasern. Ja, das sind die drei Begriffe für den gleichen Fasertyp. Und auf der anderen Seite weiße Fasern sind Fast-Twitch-Fasern, sind Typ 2 Fasern. So, das mal zum einen. So, und wie sich jetzt aus dieser STFT, also Slow-Twitch, Fast-Twitch Bezeichnung ableiten lässt, die ich eigentlich am liebsten bezeichne, weil sie direkt auch beschreibt, was die machen. Slow-Twitch-Fasern haben eine etwas geringere Verkürzungsgeschwindigkeit. Ja, also Slow-Twitch, langsam zuckend. Und Fast-Twitch eine höhere Verkürzungsgeschwindigkeit. Fast-Twitch, schnell zuckend. Jetzt ist es aber so, dass die Langsamen nicht nur langsam zucken, sondern die ermüden auch langsamer. Sprich, die haben eine höhere Ausdauerfähigkeit. Und die Fast-Twitch-Fasern, die zucken nicht nur schnell, sondern die ermüden auch schneller. Das kann man sich als Eselsbrücke so vielleicht ganz gut merken. Also Fast-Twitch ist schnell zuckend, schnell ermüdend. Slow-Twitch ist langsam zuckend, langsam ermüdend. Warum heißen die jetzt auch rot und weiß? Naja, die Slow-Twitch, die langsam zuckenden, langsam ermüdenden Fasern, werden als rote Fasern bezeichnet, weil die in der Regel einfach einen höheren Myoglobin-Gehalt haben. Sprich, dort wird mehr Sauerstoff vorgehalten, weil diese Typen an Fasern primär bei aeroben Tätigkeiten rekrutiert werden. Sie sitzen in kleineren motorischen Einheiten, die bei motorischer Beanspruchung als erstes rekrutiert werden und dann halt geringe Intensitäten, geringe Lasten über lange Zeit irgendwie bewegen könnten. Und die weißen Muskelfasern, also Fast Twitch Typ 2, die haben eben weniger Myoglobin. Was bedeutet, dort wird weniger Sauerstoff gespeichert, weil dort die Energiebereitstellung eher anaerob erfolgt, also über Kreatinphosphat, über
ATP.
ATP. Ja, ATP wird in allen, aber genau, also Kreatinphosphat und anaerobe Glykolyse. Das heißt, dort wird einfach weniger Myoglobin, weniger Sauerstoff vorgehalten, weshalb die sind nicht weiß, die sind eher weniger rot als die roten, ja, um es mal so zu definieren. Genau, jetzt wissen wir, warum die weiße und rote heißen, wie schnell die zucken, wie schnell die ermüden. Und ich glaube, damit ist schon mal das Grundlegende getan. Und um jetzt einen Ausblick zu geben auf das Training der Älteren und gerade im Hinblick Sarkopenie, Dynapenie, diese roten Fast-Twitch-Typ-2-Fasern, ja, das sind die, die halt eben maßgeblich im Alter bei Inaktivität weniger werden, also stark abbauen. Und wodurch dann eben auch der Muskelmasseverlust und der Kraftverlust zustande kommt.
Genau, also das bedeutet, auch kurz für die Nichtwissenschaftler, die zuhören, Dynapenie ist der Kraftverlust im Laufe des Lebens und die Sarkopenie ist quasi der Fleischverlust, also Verlust von Muskelmasse, wobei man eigentlich Sarkopenie erst als Diagnose stellt, wenn es ganz schlimm ist, aber es wird heute sehr gerne halt eben auch genutzt, auch von mir, sehr intensiv genutzt als der Prozess, der eben über die Zeit läuft, wo man Muskeln verliert. Genau.
Genau.
Und eben, man kann eben sagen, dass ab dem 30. Lebensjahr, was ich vorhin schon gesagt habe, wir auf jeden Fall schneller oder mehr diese weißen Muskelfasern verlieren als die roten, was dann eben auch diesen, gerade den Kraftverlust eben extrem verstärkt, ne? Kannst du vielleicht noch sagen, einmal so ganz grob, für was die roten Muskelfasern wichtig sind, so in den Alltagsgeschichten, also ich denke da so an eben Kraftausdauer, klar, Haltung, ne? Also die Körperhaltung wird eher über die roten, weil das ja eine Daueraufgabe ist sozusagen. Was würdest du noch den roten zusprechen?
Naja, grundsätzlich alle Tätigkeiten, die wir über den Alltag über lange Zeit einfach durchführen. Also alles, was wir sind den ganzen Tag aufrecht, wir gehen, stehen, also viel Haltemuskulatur und
alles, was mit Atmung und so weiter zusammenhängt, ist alles eigentlich eher rot, dauerhaft. Ne?
So. Hier ist aber wichtig zu wissen, dass in jedem unserer Muskeln sowohl rote als auch weiße drin sind. Es gibt da evolutionär bedingt ein paar Muskelgruppen, die halt vielleicht ein bisschen mehr von dem einen oder ein bisschen mehr von dem anderen Anteil haben, aber das für die, die es vielleicht wissenschaftlich ein bisschen mehr interessiert. Wir haben schon öfter über motorische Einheiten gesprochen. Ja? Motorische Einheiten ist immer ein Zusammenschluss mehrerer Muskelfasern. Bitte?
Die motorischen Einheiten bauen bei den Weißen auch deutlich schneller ab, ne? Das ist auch mit einem Grund.
Nee. Jetzt genau dazu nochmal zur Präzisierung. Innerhalb einer motorischen Einheit, also eine motorische Einheit ist nochmal ein Zusammenschluss mehrerer Muskelfasern, also entweder ganz wenige oder ganz viele. Ist unterschiedlich, die von einem Neuron, also einer Nervenfaser, versorgt werden. Und wenn dort ein elektrischer Impuls zur Muskelkontraktion ankommt, dann gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip, dann werden alle Fasern innerhalb dieser motorischen Einheit zum Arbeiten gezwungen. So, und dann habe ich schon mal erwähnt, dass es kleine und große gibt. Ja, und in den kleinen motorischen Einheiten sind eigentlich ja ausschließlich rote Muskelfasern drin, also langsam zuckend, langsam ermüdend. Und in den ganz großen ausschließlich rote. Jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt, ausschließlich weiße. Entschuldigung, ich bleibe jetzt bei Slow Twitch und Fast Twitch, ja? Dann komme ich nicht mehr durcheinander. Also in den kleinen sind ausschließlich Slow Twitch Fasern, in den großen motorischen Einheiten sind ausschließlich Fast Twitch Fasern. So, warum ist das so? Wenn unser Körper jetzt nur eine geringe Last überwinden muss oder eine geringe Intensität über längere Zeit aufrechterhalten muss, dann produziert unser zentrales Nervensystem auch nur einen geringen Strom, der auch nur die kleinen motorischen Einheiten innervieren, also zum Arbeiten zwingen kann. Und wenn ich jetzt einen großen Widerstand überwinden muss oder springe oder irgendwas Schweres hochhebe oder trage, dann muss unser zentrales Nervensystem einen großen Strom produzieren, der dann halt eben die großen motorischen Einheiten mit hauptsächlich Fast-Twitch-Fasern rekrutiert. So, was bedeutet, wenn ich jetzt etwas über den ganzen Tag aufrechterhalten muss oder über mehrere Stunden, wenn ich zum Beispiel gehe, dann muss unser Gehirn, unser zentrales Nervensystem halt über längere Zeit nur einen sehr kleinen, aber dafür lange anhaltend konstanten Strom produzieren, weshalb das auch funktioniert, dass wir da nicht so stark ermüden. Wenn jetzt aber wenn wir jetzt zum Beispiel dabei 250 Kilo Säcke Zement irgendwie vom Baumarkt zum Kofferraum unseres Autos tragen, dann sind da halt eben größere Ströme notwendig, dann werden auch die ganz großen motorischen Einheiten mit den Fast-Twitch-Fasern rekrutiert. Das können wir aber nicht so lange aufrechterhalten. Also da auch wieder schnell zuckend, schnell ermüdend, langsam zuckend, langsam ermüdend, hat alles mit der Größe der motorischen Einheiten und mit zentralem Nervensystem zu tun. Aber das nur mal so als grobe Hintergrundinformation. Ich denke, wir sollten jetzt mal dazu übergehen, was machen denn ja verschiedene Altersgruppen im Training? Und da würde ich gerne einsteigen, wie ich vorhin schon angekündigt, mit den Jungen. Weil was ist das primäre Trainingsziel, ich würde mal sagen, von 80% der jungen Menschen?
Gut aussehen.
Gut aussehen. Das hat eigentlich immer mit Muskelaufbau oder mit Muskelerhalt zu tun. Sprich, die wollen in irgendeiner Form eben einen Hypertrophiestimulus setzen. So, da können wir uns, glaube ich, schon mal drauf einigen. Und die haben also unter 25-Jährige, die meisten davon einfach als primäres Ziel Muskelaufbau. Die trainieren sehr häufig an mit freien Gewichten, also freie Übungen. Die haben häufig auch sowas wie schnelle und explosive konzentrische Bewegungen, weil sie irgendwo auf Instagram, YouTube, sonst wo gehört haben, dass wenn man eine Last halt schnell bewegt in der Konzentrik, dass der Muskel dann besser aktiviert wird. Und sind dem falschen Glauben irrtümlich aufgesessen, dass das dann auch gleichzeitig mehr Muskelwachstum bedeutet. Das relativiere ich gleich noch. Und die haben dann häufig aber auch ein geringeres Augenmerk auf die Bewegungsqualität als auf die Last beziehungsweise die Intensität der Bewegung. Würdest du mir da zustimmen?
Würde ich dir zustimmen. Wir haben sogar für die Entwicklung unserer neuen Pump-Serie ja relativ viel Marktforschung betrieben, auch so in den Studios, wo diese Menschen trainieren. Und du hast halt extrem viel Ego mit drin, ne? Also bei Männern wie Frauen, Männern sicher noch mehr als bei den Frauen. Aber du hast halt diese Ego-Thematik, dass vielen wichtiger ist, dass sie viel Gewicht bewegen, auch von außen sichtbar viel Gewicht bewegen, was das unterstreicht, was du gerade sagst, mit dem Schnellbewegen. Also viele trainieren eher wie ein Powerlifter und wollen aber eigentlich Hypertrophie haben, weil es halt geil aussieht, wenn du im Hip Thrust 180 Kilo drauf liegen hast, ne? Mit der Langhantel oder so. Also ganz ja, genau. Kann ich so bestätigen.
Ja. Und jetzt kommen wir zu besagter Inkongruenz. Nämlich, was sollten die eigentlich tun, wenn sie möglichst optimal Muskeln aufbauen wollen? Ja, und bleiben wir mal beim Übungstyp, ja? Wir haben freie Maschinen beziehungsweise freie Lasten, Hanteln. Ja? Mhm. Bleiben wir aber beim Terminus Langhantel. Wenn man mit einer Langhantel trainiert und da zum Beispiel eine Kniebeuge macht, dann haben wir dort eine relativ hohe Komplexität der Bewegung. Wir haben je nach technischer Ausprägung eine hohe Aktivität von Synergisten, also sogenannten Hilfs- und Stabilisierungsmuskeln. Und bei zunehmender Ermüdung schleichen sich immer mehr Bewegungsfehler ein. Was bedeutet, da gehen auch mal Kräfte irgendwo in Muskelgruppen oder in Richtungen, die jetzt nicht primär unserer Zielmuskulatur mechanische Spannung bescheren. Und wie schon so oft erwähnt, geht es bei Muskelwachstum, beim Hypertrophietraining eigentlich darum, mechanische Spannung auf der Zielmuskulatur zu generieren. Ein weiterer Punkt ist, dass man sich ja anstrengen muss. Also man muss bis zu einer gewissen Annäherung ans Muskelversagen trainieren können, um überhaupt in allen Fasern des Zielmuskels mechanische Spannung erzeugt zu haben. Und jetzt frage ich dich, wie oft bist du denn bei einer Kniebeuge schon mal ans Muskelversagen gekommen? Du vielleicht schon, aber...
Ja, bei ganz schweren Lasten, aber selbst das versuchst du halt tunlichst zu vermeiden, weil selbst mit Safety Bars und so ist es kein schönes Erlebnis, sich hinsetzen zu müssen bei einer Kniebeuge. Also das ist definitiv ein Punkt, wo ja ein geführtes Training in einer Maschine mit einer kleineren Zielmuskulatur als Kreuzheben oder Kniebeugen ist es leichter und schöner und sicherer, ans Muskelversagen zu trainieren.
Genau, darauf können wir uns definitiv einigen. Auch was das Versagen angeht, ich würde behaupten, dass viele Leute glauben, am Muskelversagen zu sein bei einer Langhantelkniebeuge, dass die eigentlich beim technischen Versagen sind. Was bedeutet, wenn überhaupt, ist eigentlich richtig. Ja. Die meisten Leute gehen da gar nicht hin, was Nein, auch sinnvoll also
ich,
ist.
Ja. Ich bin ja sehr, sehr gern Kniebeugen, aber ich bin beim Beugen, ja, wenn es ein bisschen schwerer wird, bin ich wahrscheinlich näher dran, aber alles, was mit 80, 90, 100 Kilo passiert, bin ich noch weit weg vom Muskelversagen. Ja. Weil es auch sehr unschön wird.
Ja,
bei ein aber paar genau. mehr.
Nochmal im Hinblick auf das, was fürs Hypertrophietraining eigentlich notwendig ist, mechanische Spannung, möglichst viel auf allen Fasern der Zielmuskulatur, dazu möglichst wenig Kräfte, die irgendwohin verschwendet werden, möglichst wenig Kraft, die von Hilfsmuskeln übernommen werden muss und ausreichende Nähe zum Muskelversagen. Da hätte ich jetzt auf einer Checkliste bei dem Langhantelkniebeugen relativ wenige Boxen angehakt. Ja. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel eine Beinpresse betrachtet, fein, ja. Also aus dem Punkt, aus der Perspektive ist es eigentlich deutlich vorteilhafter an.
Ich würde sogar noch zwei Sachen dazu nehmen, Patrick. Sorry.
Ja, ja, ganz gerne.
Und zwar beobachte ich bei mir in der Kniebeuge in der oberen Position pausieren. Ne, das heißt, wenn wir so dieses Time Under Tension Thema nehmen, habe ich bei einer Kniebeuge fast, also eine sehr, sehr große Entlastung der Zielmuskulatur im Stehen oben. Und ich ertappe mich schon, gerade wenn es schwerer wird, sehr oft da ein paar Atemzüge zu verharren, was ich wahrscheinlich in einer Beinpresse oder bei einer isolierten Übung wie Beinstrecker beim Beuger so nicht machen würde. Da bleibst du im Flow, ne? Besonders wenn ich es an einem Milongerät mache, wo mir eine Kadenz vorgegeben wird, da habe ich diese Pause nicht. Und das nächste, was ich auch sagen würde, Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Du bist halt bei so einer Kniebeuge weder in der Exzentrik, wenn du nicht wahnsinnig drauf achtest, nicht gerade langsam, sondern du guckst, dass du runterkommst. Ja. Und beim Hochgehen auch eher explosiv, was ja durchaus auch positive Effekte hat, aber nicht zwingend auf die Hypertrophie.
Sehr gut. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt auf meiner gedanklichen Liste. Es ist ein Thema, was sehr oft sehr missverstanden wird. Weil viele betreiben ja diese schnellen Bewegungen mit der Zielsetzung, dass ich dann den Zielmuskel stärker aktivieren kann. Was per se auch gar nicht falsch ist. Ja? Laut der Kraft-Geschwindigkeitsrelation kann ich im Grunde eine hohe Kraft entweder mit einer hohen Geschwindigkeit bei moderaten Lasten oder bei langsamen Geschwindigkeiten mit sehr hohen Lasten erzeugen. Die Kraft ist annähernd identisch. Allerdings ist das, was häufig falsch verstanden wird, dass es nicht auf die Gesamtspannung oder die Gesamtkraft des Muskels ankommt. Also nicht, wie viel mechanische Spannung wirkt auf den Muskel, sondern wie groß ist die mechanische Spannung, die auf jede einzelne Muskelfaser wirkt. Und da muss man jetzt so ein bisschen was zur Mechanik von Muskelkontraktionen verstehen, was absolut verständlich ist, dass dieses Hintergrundwissen nicht jeder hat, aber deshalb möchte ich es hier einmal gerade erläutern. wir haben schon mal über Sarkomere gesprochen, ja? Das sind diese kleinsten kontraktilen Einheiten, die in einem Muskel existieren. Und da gibt es zwei Proteine, Aktin und Myosin, die überlappen so ein bisschen. Ja, für die, die uns zugucken, ich visualisiere das, die überlappen und an dem Myosin gibt es so Köpfchen, die greifen ins Aktin ein und klappen bei Energieverbrauch ab und ziehen dann die Enden dieses Sarkomers aufeinander zu. Und wenn das tausendfach passiert innerhalb eines Muskels, dann verkürzt der gesamte Muskel. Nochmal das als Wiederholung. Jetzt ist es aber so, dass innerhalb dieser Force-Velocity-Relationship, also der Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung, es auf der zellulären Ebene einen anderen Zusammenhang gibt als auf der Ebene des gesamten Muskels. Denn dieser Prozess, dass diese Myosinköpfchen ins Aktin eingreifen und abklappen, dieser Prozess benötigt Zeit. Und je schneller ich mich bewege, desto weniger Myosinköpfchen können gleichzeitig ins Aktin eingreifen und abklappen. Und je weniger dieser Myosinköpfchen gleichzeitig eine Verbindung zum Aktin haben und abklappen, desto weniger Kraft kann innerhalb dieser einzelnen Muskelzelle erzeugt werden. Ist jetzt schon sehr abstrakt, aber um es jetzt nochmal runterzubrechen, je mehr Zeit ich so einem Sarkomer gebe, um diese Querbrücken aufzubauen, also desto mehr Querbrücken werden aufgebaut, desto mehr Kraft wirkt innerhalb dieser Sarkomere oder innerhalb der Muskelzelle. Wenn ich mich jetzt aber sehr schnell bewege, dann haben wir diese Zeit nicht. Ergo, es werden weniger Querbrücken zur gleichen Zeit gebildet. Was bedeutet, dass bei schnellen Bewegungen die Kräfte, die innerhalb dieser Sarkomere oder innerhalb der einzelnen Muskelzellen wirken, geringer sind, als wenn ich mich langsamer bewege. Was bedeutet, wenn ich mich also explosiv gegen eine Last bewege, dann ist zwar ab der ersten Sekunde wahrscheinlich der gesamte Muskel aktiviert, also nochmal, dann werden direkt alle motorischen Einheiten rekrutiert. Aber innerhalb dieser rekrutierten motorischen Einheiten erleben alle einzelnen Fasern eine geringere mechanische Spannung, als wenn ich mich langsamer bewegen würde. Jetzt könnte man dagegen argumentieren, ja, aber wenn ich mich langsamer bewege, dann werden ja nicht alle motorischen Einheiten rekrutiert. Ist richtig. Aber wenn ich mich langsam bewege und dann weiter trainiere und dabei ermüde, das haben wir auch schon mal
zum Spielen
erläutert, dann werden ermüdungsabhängig eben nach und nach alle weiteren größeren motorischen Einheiten rekrutiert. Und am Ende des Trainingssatzes sind dann auch alle Fasern rekrutiert worden, mit dem Unterschied, dass wenn ich mich kontrollierter bewegt habe, halt über die gesamte Zeit eine höhere mechanische Spannung auf der einzelnen Muskelfaser gewirkt hat. Und das war jetzt schon relativ komplex. Wer bis hierhin vielleicht nicht alles ganz verstanden hat, das ist absolut okay. Das ist jetzt vielleicht auch hier verbal ohne Schaubilder ein bisschen abstrakt und schwer zu erklären. Um es nochmal drunter zu brechen, wenn ich Muskelhypertrophie erzeugen möchte, dann ist explosives Training, also Armgewicht wirklich explosiv zu ziehen, zu reißen, aus diesem Grund nicht sinnvoll und noch aus einem anderen, den ich auch direkt anhängen möchte. Und das ist ein rein mechanischer. Denn wenn ich im ersten Bewegungsdrittel, zum Beispiel beim Rudern, nehmen wir mal Rudern, wenn ich im ersten Drittel der Bewegung, also vom gestreckten Arm bis leicht gebeugt, richtig explosiv Kraft entfalte, dann beschleunige ich dort die Hantel unter Umständen schon so stark, dass die Hantel sich über die letzten zwei Drittel der Bewegung weiter bewegt, ohne dass ich noch aktiv Kraft erzeugen muss. Das nennt sich Ballistik oder Schwung, wird es oftmals auch genannt, ja, so eher ein bisschen volkstümlich formuliert, aber ist, glaube ich, der gängigere Begriff. Das bedeutet, wenn ich halt unten am Anfang einer Bewegung, sagen wir mal im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte der Bewegung, die Hantel so stark beschleunige, dass sie sich in der zweiten Hälfte der Bewegung von alleine weiter bewegt, dann muss mein Muskel in der zweiten Hälfte ja auch gar nicht mehr aktiv Kraft erzeugen. Was bedeutet, dass dort auch keine mechanische Spannung mehr wirkt, die ja zwingend erforderlich ist, um Muskelwachstum auszulösen. Und das sind gleich zwei wissenschaftliche, aber sehr schlagkräftige Argumente dafür, weshalb zu schnelle Bewegungen, also ich würde mal behaupten, so kleiner eine Sekunde pro Konzentrik, dass das eigentlich gar nicht zielführend ist, um wirklich optimal Muskeln aufzubauen. Nicht, dass man bei sehr schnellen Bewegungen gar keine Muskeln aufbaut, aber es ist halt eben wirklich bei weitem nicht optimal. Das gleiche gilt wieder für zu langsame Bewegungen, nur um es mal einzuordnen. Ich würde eine Wiederholungsgeschwindigkeit von, ich sag mal, zwischen einer oder zwischen 1,5 und 6 Sekunden Gesamtwiederholungsdauer empfehlen. Nicht schneller, nicht langsamer und damit ist man schon echt fein. Aber dieses explosive Training.
Befinden wir uns bei Milon in der Hypertrophiekurve genau in der Mitte davon.
So ein Zufall, ja, als ob sich da mal jemand Gedanken drüber gemacht hätte.
Ich würde das mal kurz zusammenfassen für die
Gerne.
Leute, weil es war jetzt sehr wissenschaftlich. Ich will dich da aber nicht unterbrechen, weil das ist wertvoll und das ist wirklich auch, ich lerne da auch wieder viel dazu, weil so in diesem Detail befasse ich mich auch nicht so oft damit. Zusammengefasst bedeutet das, es trainieren da draußen gerade die jungen Menschen sehr oft sehr ego-getrieben, sehr schwere Gewichte, die sie versuchen schnell zu bewegen, eigentlich eher wie ein Powerlifter. Man kann hier auch schon mal sagen, klar, es gibt sehr massige Powerlifter, sehr muskulöse Powerlifter, aber typischerweise ist ein Powerlifter, weil er eben nicht das Ziel hat, möglichst viel Muskel aufzubauen, nicht so muskulös wie ein Bodybuilder als Beispiel. Ja, und es würde viel mehr Sinn machen für dieses optische Ziel, was wir vorhin definiert haben, bei jungen Leuten hauptsächlich, wenn die eben kontrollierter, langsamer, mit mehr Muskelgefühl, vielleicht auch ein paar Wiederholungen mehr und nicht immer das maximale Gewicht trainieren würden, würden die ihr Ziel besser erreichen. Und da möchte ich schon auch witzigerweise sagen an der Stelle, die meisten jungen Menschen machen ja leider auch aus unseren Marketingfehlern aus der Vergangenheit einen großen Bogen um Milon-Geräte, würden aber da wahrscheinlich besser als mit jedem anderen Gerät der Welt genau diesen Hypertrophie-Reiz kriegen, den sie für ihre optischen Ziele gerne hätten. Ja? Möchte ich an der Stelle auch mal sagen, weil
ja. Alles,
was du gerade beschrieben hast mit Kadenzen und dann halt, dass wir sehr gezielt auf eine ja, isoliert stimmt ja nicht, du hast ja immer mehrere Muskeln beteiligt, aber dass wir halt klare Übungen haben für klare Muskelgruppen. Und ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung ganz klar bestätigen. Ich trainiere ja sehr gerne wie ein Powerlifter oder auch mal ein bisschen Sachen Richtung Strongman seit neuestem und so. Aber ich merke, wenn ich dem Milon-Training, was jetzt für mich für geführtes Training steht, weil das sind halt die Geräte, die ich hier stehen habe und mit denen ich trainiere, hauptsächlich, werde ich deutlich massiger. Also ich merke bei mir, wie mein Muskelvolumen deutlich mehr wird, wenn ich gerade eher Milon trainiere und gerade nicht irgendein Kraftziel verfolge. Das kann ich bei mir definitiv sagen. Du siehst mir das an. Ich werde auch auf der Waage definitiv schwerer. Jetzt natürlich auch Muskelerinnerung und so weiter, weil ich halt alle Phasen irgendwie in meinem Leben schon mal hatte. Ne? Das ist jetzt sicher nicht bei jedem gleich so ausgeprägt wie bei mir. Das sind halt einfach jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre Training. Aber ich merke das definitiv, wenn ich mehr geführt trainiere, mehr an Milon trainiere, mehr mit langsamen Bewegungen, mit ganz gezielt über die komplette Minute Spannung halten und so weiter trainiere, merke ich, wie ich eher massiger werde. Aber auch in den komplexen Übungen eher schwächer werde.
Und das soll auch kein Plädoyer gegen Langhanteltraining sein.
Nein,
Gottes Willen, aber
dazu.
Da nur kommen wir noch dazu.
Die junge Zielgruppe ist eben eher an der Langhantel zu finden, weil es geil aussieht, weil es zu Social Media passt, Deep Squat, ne, alles hier für den Booty und so weiter. Und die würden eben oft mit dem, was du gerade sehr ausführlich beschrieben hast, eher ihr Ziel erreichen. Also ich glaube, das können wir so ein bisschen abhaken. Junge Leute trainieren tendenziell zu schwer und zu komplex.
Und
zu schnell?
Einen Punkt würde ich noch gerne ergänzen.
Sehr gern.
Hat auch indirekt was mit der Geschwindigkeit zu tun. Nämlich mit dem reaktiven Training. Nicht mit reaktiven Trainingsmethoden, was man vielleicht aus anderen Kontexten kennt, sondern reaktiv im Sinne von sehr schneller Übergang zwischen der exzentrischen und konzentrischen Phase. Mhm. Ja, wie man es typischerweise bei Sprüngen hat. Ja. Ausholbewegung und dann Sprung nach oben. Oder wenn man es jetzt beim Bankdrücken sieht, ich gehe nach unten und ohne Haltephase direkt wieder nach oben. Ja, also sehr schnelle Exzentrik und dann direkt in die Konzentrik. Auch da, ja, natürlich kann man so mehr Gewicht bewegen, weil man dann unten den Todpunkt der Bewegung leichter überwinden kann.
Ja, weil du einfach auch nicht so schnell ermüdest, wenn du die exzentrische Phase überspringst quasi, ne?
Ja, ja. Und an der Stelle würde ich mal gerne auf diesen, auf diese Reaktivität, den sogenannten Dehnungsverkürzungszyklus eingehen. Machen wir es vielleicht mal am Beispiel von einer schnellen Kniebeuge oder schnellen Beinpresse, ist eigentlich egal. Ja, also ich gehe nach unten und ohne dass ich unten am tiefsten Punkt kurz halte, gehe ich unmittelbar mit dem Schwung wieder hoch. Was passiert da? Bei diesem Dehnungsverkürzungszyklus ist die Muskulatur zwar aktiv, aber weniger als man denken würde, denn die Sehnen, die ja die Kraft der Muskulatur aufs Skelett, also auf die Gelenke überträgt, Sehnen sind elastisch. Und wenn ich relativ schnell runtergehe, dann wird diese kinetische Energie der Bewegung, der Abwärtsbewegung, dann am unteren Punkt kurzzeitig in potenzielle Energie umgewandelt, nämlich in der Sehne gespeichert. Also die Sehne zieht sich ein bisschen in die Länge, nimmt die Energie auf. Und bei der darauf folgenden konzentrischen Bewegung, wenn ich wieder hochgehe, wird diese gespeicherte Energie zusätzlich abgegeben. Naja, wenn ich jetzt aber die Bewegungsenergie mir zunutze mache, heißt das, dass im unteren Teil der Bewegung weniger Energie, weniger Kraft von der Muskulatur aufgebracht werden muss. Und wir beide wissen ja, das haben wir auch schon besprochen in anderen Podcasts, dass insbesondere die mechanische Spannung in der verlängerten Position eines Muskels, in der gedehnten Position, ein sehr mächtiger Hypertrophiereiz ist. Und wenn ich jetzt genau dort die Spannung wegnehme, weil ich halt eben einen Dehnungsverkürzungszyklus habe, dann ist das suboptimal. Weshalb ich statt ja unten so einen Bounce zu haben, eigentlich sogar jetzt mal präferieren würde oder mal daran appellieren würde, dass man das anders tut, indem man am unteren Punkt der Bewegung so eine halbe Sekunde Minimum einfach pausiert. Konnte nicht ablegen, ja? Bitte nicht falsch verstehen, nicht ablegen, sondern so eine halbe Sekunde einfach die Hantel isometrisch hält oder den Hebel isometrisch hält oder wie auch immer und dann von unten wirklich kontrolliert über die gesamte Bewegungsamplitude wieder hochdrückt, damit man diesen Dehnungsverkürzungszyklus ausschaltet. Dieses Phänomen, dass diese Energie gespeichert wird, das ist nämlich je nach Länge des DVZ gibt es einen kurzen und langen, 150 Millisekunden bis 400 Millisekunden. Wenn man diese 400 Millisekunden überschreitet, dann verpufft diese Energie langsam und der Muskel muss die Kraft wieder selbst erzeugen. Deshalb auch die Empfehlung, dass diese Pause einfach länger als 400, ich habe es jetzt mit 500 Millisekunden, sprich mit einer halben Sekunde betitelt. Daher kommt die Bewegungsempfehlung. Ja, also länger als eine halbe Sekunde unten kurz isometrisch halten und dann kontrolliert nochmal hochdrücken.
Das ist auch der Grund, warum beim Kraft-3-Kampf der Schiedsrichter dir sagt, wann du beim Bankdrücken wieder drücken darfst.
Ja, genau.
Da hast du das nämlich komplett draußen und wer das mal trainiert hat, da bist du, wenn du es nicht gewohnt bist, erstmal, ich würde sagen, 10, 15, 20% schwächer.
Ja.
Das ist richtig. Locker. Okay, also finde ich nochmal eine gute Ergänzung. Was ich ja auch noch ganz kurz ergänzen möchte, auch Richtung Milon an der Stelle nochmal, weil es einfach ein krasser Vorteil ist, was viele Leute da draußen nicht wissen, jung wie alt, über diese erhöhte Exzentrik, die wir ja noch machen können. Das heißt, wir haben eine langsame, in unseren Kurven, eine langsame Kadenz für die exzentrische Phase. Also wir machen einmal die Geschwindigkeit etwas langsamer, kontrollierter, als es ein normaler Mensch mit der Hantel machen würde. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, eben mehr Gewicht aufzuladen auf dem Rückweg. Und damit hast du halt dann eben, was diese Rekrutierung von Fasern und über eine lange Zeit diese Spannung,
mechanische Spannung,
ja, einen ganz, ganz tollen Effekt. Und deshalb, ja, wäre für viele junge Menschen, die ein Hypertrophie-Ziel haben, das ein tolles Training. So, können wir, glaube ich, mal abhaken.
Definitiv.
Und schauen vielleicht mal in die Gruppe der Älteren.
Ja, also wir haben jetzt schon mal quasi belegt, warum es sinnvoll wäre, dass junge Menschen öfter mal wie die Älteren trainieren sollten oder wie, ich sag mal, Menschen Ü45 so typischerweise trainieren. Jetzt lass uns mal gucken, warum es sinnvoll sein könnte, dass Menschen Ü45 vielleicht öfter mal trainieren wie Menschen unter 25.
Mhm. Ja. Zumindest mit einbauen.
Ja. Was sind denn so die Hauptziele der also ältere Menschen dazu sagen, ist aus meiner Sicht irgendwie auch falsch. Ja, ich hoffe, alle wissen das jetzt einzuordnen, wenn wir über ältere Menschen in dem Kontext reden. Ja,
ist auch ein fließender Übergang, ne? Also
ja, sagen wir mal einfach Menschen über 45. Ja, was die so tun sollten. Leute,
die gesundheitsorientiert trainieren.
Ja.
Übrigens, wenn ihr ein leichtes Rauschen jetzt hört, ich glaube, es hat hier ziemlich heftig angefangen zu regnen. Ich hoffe, der Oscar kriegt das nachher ein bisschen raus. Sorry dafür.
Ja, also sagen wir mal, diese Menschen ab einem gewissen Alter trainieren mit der primären Zielstellung von Gesundheit und Funktionserhalt. Können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Ja. Und die
Darf
trainieren.
Ich da ganz kurz einhaken? Also erstens glaube ich, dass viele ältere Leute auch wegen optischen Zielen trainieren. Das ist auch völlig okay. Und die Gesundheit kriegst du automatisch mit. Aber man merkt schon definitiv, was ich vorhin gesagt habe, dass auch von der Trainerseite diese Leute oft, umso älter die sind, wenn ein 60-Jähriger das erste Mal ins Studio kommt, dann wird eben ein typisches Programm auch abgefahren. Ne? Also ist ja gar nicht unbedingt, dass die Leute das selber von sich aus machen, sondern auch Trainer sind ja auch irgendwie ein bisschen so geprägt, dass wir dann mit diesen Leuten eben so trainieren, wie du es jetzt beschreibst.
Ja, ist ja auch gar nichts Falsches dabei. Ich will eigentlich auch eher darauf hinaus, dass das Training für Gesundheit und Funktionserhalt nicht dem entspricht, was im Training gemacht wird. Also exakt wie in der jüngeren Gruppe. Genau darauf will ich hinaus. Klar, natürlich trainieren die auch alle wegen Optik, aber ich würde mal behaupten, dass der Stellenwert der Optik oder der Ästhetik graduell mit dem Älterwerden abnimmt, einfach geringer wird und die Bedeutung von Funktionserhalt und Gesundheit immer weiter zunimmt. Ja, ist wahrscheinlich auch ein gradueller Prozess über die Zeit. Aber lass mal das mal so stehen und sagen, Funktionserhalt und Gesundheit sollen auf jeden Fall stattfinden, beziehungsweise soll gewährleistet sein. Und wie trainieren die? Also häufig an Maschinen, ja, das ist das, was wir eingangs schon besprochen haben. Häufig langsamere Bewegungen, sehr kontrolliert. Auch häufig einfach ein geringes Augenmerk auf hohe Lasten und hohe Intensitäten. Dafür aber, was sehr gut ist, ein besonderes Augenmerk auf gute Bewegungsqualität und ich sag mal eher so ein bisschen Feel-Good-Training. Ja? Mhm. Also es ist nicht und so intensiv.
Man macht eher einen Bogen um komplexe Übungen, ne?
Genau, das meinte ich mit auch mit weniger Maschinen, mit weniger freie Übung, sondern vielmehr eben Training an Maschinen.
Genau, wollte ich nur nochmal verstärken, dass es klar wird, worauf wir da hinaus wollen.
So, und jetzt ist es aber auch in der Natur der Sache so, dass die Alltagsaktivität mit zunehmendem Alter auch eher geringer wird. Auch die Ausübung von sonstigen Freizeitaktivitäten, die zum Beispiel ein hohes Maß an Koordination erfolgen. Ja, also wenn man vielleicht irgendwie bis in seine 30er mal noch im Fußballverein aktiv war, macht man das später vielleicht nicht mehr. Was bedeutet, durch den Alltag, wenn man noch einen Bürojob hat, wird auch zum Beispiel die Koordination und die Fähigkeit zur Eigenstabilisation bei Bewegung immer schlechter. Würde ich mal pauschal so in den Raum werfen.
Schnellkraftsachen werden immer weniger. Ich habe das aber nie wirklich nachrecherchieren können. Ich habe es ein paar Mal versucht, habe aber nie was gefunden. Angeblich gibt es eine Studie, die irgendwie sagt, dass nur noch, keine Ahnung, ein einstelliger Prozentsatz der Menschen Ü30 jemals nochmal
sprintet. Ja, kenne ich.
Ich habe es nie gefunden, also nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, aber es gab da einige Reels. Aber jeder, der jetzt, glaube ich, zuhört und sich hinterfragt, wie oft er noch jenseits des 30., 35. Lebensjahr nochmal gesprintet ist, wenn man nicht gerade Fußballer oder Tennisspieler ist, da ist die Zahl der Menschen wahrscheinlich schon gering. Also diese Schnellkraftsachen, Maximalkraftsachen, koordinative Sachen, die werden im Älterwerden meistens weniger. Kann man, glaube ich, schon so abhaken.
Kann ja auch jeder für sich mal gerade so die Kontrollfrage beantworten. Wer von den Zuhörenden würden sich jetzt so ad hoc zutrauen, einen maximalen Sprint oder einen maximalen vertikalen Sprung zu vollziehen, ohne dass die Person befürchtet, sich dabei zu verletzen?
Also ich schwöre dir, ich weiß es, ich kann sprinten noch. Ich war nie besonders schnell, aber ich kann noch sprinten. Aber ich weiß, dass mir morgen die Leiste wehtut. Also selbst ich, der sich für fit hält und viel Beweglichkeit macht, Kraft macht, alles macht. Ich lasse das Sprinttraining immer auch wieder schleifen. Ich habe es dann phasenweise wieder als Treppensprints oder so drin, weil es geiles Training ist. Lass es aber auch wieder gerne schleifen. Und ich weiß, wenn ich jetzt rausgehe und sprinte, womöglich noch mit dir um die Wette, dann habe ich morgen Leiste. Ich tue mir nicht wirklich weh, aber ich habe morgen Aua.
Ja.
So.
Genau. Und diese Fähigkeit, die wird halt immer schlechter, wenn man es nicht weiter trainiert.
Ja.
Was schon mal so ein erstes Plädoyer dafür ist, dass man gewisse Dinge auch beim Älterwerden einfach tun sollte, dass man sich jetzt nicht irgendwie beim sonntäglichen Fußballspielen mit den Enkeln im Garten, weil man mal gerade aus Versehen einen zu schnellen Schritt gemacht hat, die Adduktoren zerrt, ja? So, also ich meine, wir reden jetzt über maximale vertikale Sprünge und Sprinten, aber übertragen wir das mal auf Alltagsaktivitäten, die auch vielleicht in den 60ern immer noch relevant sind. Sturzprophylaxe, ja. Ich stolpere, ich möchte mich irgendwie abfangen, mache einen großen Schritt nach vorne und muss in kurzer Zeit sehr viel Kraft erzeugen. Klassische Schnellkraftanforderung. Ja. Zack, Beinbeuger gezerrt.
Ja.
Ja. Also oder diese Spiele mit den Enkeln.
Das ist ja in meinen Vorträgen auch immer ein Thema. Und da fühlen sich jetzt viele wahrscheinlich nicht angesprochen, weil ihr noch nicht so alt seid, aber vielleicht habt ihr so schon ältere Menschen im Umfeld. Oder ihr arbeitet mit solchen Menschen und die sind halt bei mir immer im Fokus, weil wir kommen da alle hin und das ist halt ein Riesenthema. Und da gibt's krasse Statistiken. Also brutal beeindruckend ist die Schweiz, kann ich dir mal ganz kurz sagen, Patrick, weil das habe ich gerade noch im Kopf. Gerne. Du hast irgendwie in der Schweiz, ist ja relativ klein, im Jahr so 2300 Unfalltote, ne? Und wenn du den Statistiken glaubst, dann sind 1800 davon, in irgendeinem Zusammenhang mit Stürzen.
Okay, das Ausmaß war mir auch nicht bekannt. Ja,
in Deutschland ist schon heftig. Nicht so viel, da ist irgendwie weniger als die Hälfte, was immer noch brutal viel ist. Also sind es irgendwie 50.000 und so 20.000 stehen irgendwie in Zusammenhang mit irgendwelchen Stürzen. Die Statistiken sind teilweise nicht ganz eindeutig, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Was immer so ein bisschen ein Problem ist, ich habe vorhin eine vom RKI nochmal vorne weg hier gegoogelt. Die sprechen irgendwie bei 45.000 Unfalltoten im Haushalt von der Hälfte, die mit Stürzen zusammenhängt. Also gigantisch große Zahlen, egal wie du es drehst und wendest. Ne? Das heißt, dieses Thema Stürzen, wo wir da bei den weißen Muskelfasern sind, weil die bauen ab, das ist eine der Hauptursachen, warum du dann eben stürzt. Riesen Thema. Also wir wollen nicht abdriften, sondern wollen jetzt mal drüber sprechen, was müssten denn die älteren Menschen in ihrem Training, und ich zähle mich da schon dazu, mal mit einbauen, statt nur den geführten Geräten und nur vorsichtig gelenkschonendes Training, was ja so der Überbegriff vielleicht dafür ist, was ich vorhin schon gesagt habe, was ich davon halte. Wie dürften denn die älteren Menschen da ein paar Dinge mit einbauen, dass sie genau nie stürzen werden, immer vom Stuhl aufstehen können, immer ihre Einkäufe tragen können, im Alltag einfach stark und performant bleiben?
Ja, ich glaube, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wird jetzt wenig überrascht sein, dass sich alles, was wir vorher bei den Jungen gesagt haben, eigentlich jetzt einmal umdreht. Mhm. Und das beschreibt eigentlich das eingangs von mir genannte Paradoxon sehr gut. Ja.
Das Gemeine ist ja auch, Patrick, wenn ich kurz darf, das Gemeine ist ja auch, das Ego wird weniger im Laufe des Lebens. Also du willst ich merke es jetzt schon, mein Ego ist natürlich ein bisschen nicht gerade vergleichbar mit anderen Menschen, ich bin da ein bisschen behindert, ja, sorry. Aber das Ego wird weniger, die Leute werden vernünftiger und gerade dieses vernünftiger werden ist teilweise hier jetzt kontraproduktiv. Weil hier wäre es jetzt mal gut hin und wieder, sich an was ranzuwagen.
Ja. Aber du darfst. Ja, aber ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist genau das, ja, dann denkt man, ach, ich bin jetzt XY Jahre alt und
tu mir nicht mehr weh.
Und ach, genau. Kreuzheben, das spare ich mir jetzt und das ist auch gar nicht notwendig.
Für die Jungen.
Doch, ist
sollen
es.
Sollen die sich mal, ja, aber das ist die Denkweise, ne? Das ist nur für die Jungen. Ich brauche sowas nicht mehr, da tue ich mir nur weh, ne? So, das ist ja so die typische Denke.
Ah, das ist, glaube ich, auch der Hintergrund dieser Inkongruenz, die ich da, zumindest jetzt bei den Älteren, der Hintergrund für diese Inkongruenz, die ich eingangs auch schon erwähnt hatte. Aber gehen wir das mal jetzt nochmal systematisch durch, wie wir das vorher auch gemacht haben. Wenn ich jetzt nur an Maschinen trainiere, dann habe ich weniger Synergistenaktivität, ich habe weniger Anforderungen an die Eigenstabilisation, ich habe weniger Anforderungen an die Koordination der Bewegung. Ergo, alles Dinge, die im Alter immer wichtiger werden, weil sie aufgrund der altersbedingten Prozesse halt ohnehin schon schlechter werden. Also muss ich ja irgendwie mein Training so gestalten, dass ich diesen Faktoren entgegenwirken kann. Wenn ich jetzt also statt einer Beinpresse mich nochmal an Ausfallschritten oder an einer Kniebeuge mit einer Langhantel versuche, dann habe ich dort wieder mehr Synergistenaktivität, ich habe mehr Anforderungen an die Eigenstabilisation und ich habe mehr Anforderungen an die Koordination. Ja, also alles Dinge, die einen Trainingsstimulus setzen würden, um diesen altersbedingten Erscheinungen dann entgegenzuwirken. Und um das an der Stelle nochmal klar zu machen, wenn man all das schon bemerkt hat, dass die Koordination schlecht ist, dass die Schnellkraft schlecht ist, dass ich Muskeln verloren habe und so weiter, hey, das ist cool, weil ihr könnt immer nochmal eine Verbesserung erzeugen, aber viel smarter wäre es eigentlich, rechtzeitig in einem viel jüngeren Alter damit anzufangen, so zu trainieren, dass es gar nicht erst zu diesen Abbauerscheinungen in dem Ausmaß kommt. Deshalb an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast, Wolf. Man muss einfach früh damit anfangen. Man sollte nicht damit warten, bis der Schaden angerichtet ist. Deshalb machen wir eigentlich auch diesen Podcast, ja, um das so ein bisschen zu sensibilisieren. Aber gut. Synergisten, Koordination und so weiter, also Übungsauswahl jetzt mal beiseite. Gehen wir mal zu Sarkopenie und Dynapenie. Also Kraftverlust und Fleisch- respektive Muskelverlust im Alter betrifft hauptsächlich große motorische Einheiten mit Fasern des Typs 2. Fast-Twitch-Fasern, weiße Fasern, wie auch immer man dazu sagen will. Heißt, ich bräuchte jetzt eigentlich einen spezifischen Belastungsstimulus im Training, der eine Anpassungsreaktion im Körper auslöst, der genau dem entgegenwirkt. Also Kraftverlust und Muskelverlust entgegenwirkt. Das bedeutet, insbesondere Typ-2-Fasern werden ja dann stimuliert, wenn ich große Kräfte realisieren muss. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, entweder mittlere Gewichte schnell bewegen oder hohe Gewichte, sehr hohe Gewichte etwas langsamer bewegen. Statt immer nur 20 Wiederholungen mit leichtem Gewicht, was mich nicht mal ansatzweise in die Nähe des Muskelversagens bringt. Ja, also konkrete Handlungsempfehlungen. Irgendeine Last, die ihr weniger oft als 10 Mal, idealerweise aber sogar weniger oft als 6 Mal bewegen könnt. Und dann denken viele, dass sie gleich jetzt irgendwie Kreuzheben mit 180 Kilo machen müssten. Nee, ist falsch. Wenn für euren aktuellen Leistungsstand das bedeutet, dass ihr vielleicht 5 Mal 60 Kilo hochhebt, dann ist das fein, weil das ist ja immer individuell zu sehen. Wichtig ist nur, dass man sich halt auch wirklich mit dieser Intensität beansprucht. Und dann klappt's auch mit den FT-Fasern. Das zum Thema Maximalkraft. Zum Thema Schnellkraft. Man muss da jetzt kein olympisches Gewichtheben machen, um Schnellkraft zu trainieren, weil Schnellkraft ist, oder Explosivkraft, was ein Teil der Schnellkraft ist, bezeichnet eigentlich ja nur, wie schnell man Kraft bildet. In Englisch Rate of Force Development, das ist die Rate, mit der man Kraft bilden kann, Kraftbildungsgeschwindigkeit frei übersetzt. Und wie trainiert man das? Ja, nicht zwingend mit olympischen Gewichtheben oder sonstigen ballistischen Bewegungen, sondern ich kann jetzt besagtes Kreuzheben oder eine Kniebeuge oder von mir aus kann ich das dann aus Sicherheitsgründen auch an der Beinpresse machen. Aber ich nehme dann einfach ein etwas leichteres Gewicht als fürs Maximalkrafttraining, bewege mich aber willkürlich maximal schnell. Was nicht heißt, dass die Bewegung am Ende auch tatsächlich schnell ist. Es geht nur um die Intention, mit der ich die Kraft erzeuge. Ich muss schnell Kraft bilden, damit meine Kraftbildungsgeschwindigkeit trainiert wird. Sind wir wieder beim Thema aus der letzten Episode, um mal Trainingsinhalte auf den Punkt zu bringen, ja? Man muss Kraft schnell bilden, damit die Kraftbildungsgeschwindigkeit langfristig zunimmt. So. Also, ich glaube, Sarkopenie, Dynapenie, Abbau von Typ-2-Fasern, das haben wir an der Stelle jetzt schon mal abgehakt. Man müsste mit höheren Lasten oder höheren Geschwindigkeiten trainieren. Hast du hier was zu ergänzen, Wolf?
Ja, ich würde es gerne auch wieder noch mal ein bisschen runterbrechen.
Gerne.
Also, wir haben bei den jungen Leuten gesagt, sie trainieren eben super oft, super schwer und super komplex aus YouTube-Gründen raus, was nicht zwingend das Perfekte ist für Hypertrophie. Das hätten wir gerne aber bei den vorsichtigeren Menschen, sage ich jetzt mal, gerne im Training ein bisschen mit drin. Dass eben genau auch gerade auf Thema Kraftverlust, Dynapenie, da mehr passiert im Training. Was ich aber ergänzen möchte, die Hypertrophie, die ihr mit eurem vorsichtigen Training, nenne ich es mal, zum Beispiel an Milon macht, ist im Alter auch super geil und wichtig. Also nicht falsch verstehen.
Ja. Ja,
das möchte ich ganz klar hier nochmal einordnen, dass nicht wieder Missverständnisse entstehen.
Aber nicht ausschließlich.
Aber nicht ausschließlich. Wir hätten gerne da ein bisschen mehr komplexe Übung, weil wir sind uns einig, komplexe Übungen à la Kreuzheben sind eben diesen isolierten Übungen in Bezug auf Alltagsnutzen, in Bezug auf eben Kraftentwicklung, Schnellkraftentwicklung effizienter als rein isolierte Übungen. So, und jetzt muss ich hier schon einen ganz, ganz kleinen Werbeblock einschieben, weil das ist genau der Grund, warum wir Milon X über Jahre entwickelt haben. Das smarte Seilzugtraining von uns, weil hier kann ich mit Menschen komplexe Übungen wieder erlernen, die vielleicht gerade nicht in der Lage sind, an eine Langhantel zu gehen oder sich da auch nicht sicher fühlen oder einfach ein bisschen mehr Guidance durchs Training brauchen, kannst du bei uns mit Belt Squat, mit Kreuzheben, mit Ausfallschritten an Milon X diese komplexen Übungen wieder sehr einfach schematisch lernen, ohne große Technikanforderungen. Ich sag nur als Stichwort, der Schlitten unten beim Kreuzheben hilft dir einfach im Körperschwerpunkt zu bleiben und so weiter und so fort. Wollen es jetzt nicht übertreiben, aber das einfach für euch mal so, wenn ihr die Möglichkeit habt, an sowas zu trainieren und euch vielleicht gerade noch nicht an eine Hantel rantraut, die sinnvoll wäre für euch, dann kann das eben der geile Zwischenschritt sein.
Ja.
Und was ich da auch sagen möchte, dieses Schnelle, was du angesprochen hast, das ist der Grund, warum wir mittlerweile die Isokinetik Athletik zum Beispiel mit drin haben, weil die eben diese hohen Winkelgeschwindigkeiten unter hohen Lasten auch bieten kann. Also wir können eben technologisch oder anders gesagt, wir machen uns sehr viele Gedanken, dieses Wissen, was du gerade hier wiedergegeben hast, eben auch in unsere Entwicklung einfließen zu lassen, um das beste Werkzeug für die Leute zu haben. Und allerletzter Satz, wir beide wissen ja, dass wir gerade auch an was arbeiten, um an den geführten Geräten auch da nochmal das Thema Geschwindigkeit mehr mit reinzubringen. Da möchten wir aber ja auch nicht zu viel sagen.
Genau.
Aber die Leute, die hier immer zuhören, die sind schon echt, echt nah dran an unseren Entwicklungsschritten, Patrick.
Ja, ja.
Ich hoffe, die Wettbewerber hören nicht zu viel zu hier.
Ach ja, das, ich glaub's nicht. Naja. Aber ich will das nochmal unterstreichen und das ist auch ein wichtiger Punkt, um diese Transition von ich mache nur isolierte Bewegungen an Geräten zu, ich mache wieder mehr freie Bewegungen mit höheren Lasten und höheren Geschwindigkeiten überhaupt bewältigen zu können. Ja. Es ist nicht von jetzt auf gleich 0 auf 100%. Und mach das auch bitte nicht. Und deshalb ist der Einwurf auch sehr wertvoll von dir, Wolf. Dass man das über Zwischenschritte macht. Mhm. Es gibt Geräte, es gibt auch von uns, also von Milon Gerätesysteme wie Milon X zum Beispiel, die diesen Übergang halt sehr gut abbilden können. Und man muss nicht zwingend jetzt von, ich mache nur isoliertes Beinstrecken und Beinbeugen zu, ich mache jetzt Sprungkniebeugen mit der Langhantel, um mal einen Extrempunkt zu nennen. Ja?
Ich möchte es auch nochmal sagen mit dem eingangs von mir gesagten Steinheben. Ne? Also Steinheben ist ab da gesund, wo du es kannst. Also wenn ich seit Jahren, jetzt sind wir wieder ein bisschen an dem Thema Muskellängentraining und so weiter, wenn du seit Jahren nicht an deiner Beweglichkeit gearbeitet hast, du bist stocksteif, deine Lumbalfaszie ist fest, lässt kaum Bewegung zu und du versuchst dann, einen für dich zu schweren Stein vom Boden zu heben, tust du dir einfach nur weh. Also es steckt ja im Kern immer was Richtiges drin, in diesem Gedanken ist es ungesund, weil es ist für dich ungesund, wenn du die Fähigkeiten nicht mehr hast. Na, und das gilt für ein Kreuzheben, das gilt für eine Kniebeuge, das gilt für alle komplexen Sachen, die wir uns jetzt so vorstellen können. Wenn ich meinen Körper eben so lange nicht mehr gepflegt habe, dass er diese Funktion nicht mehr hat, das zu machen, dann ist in diesem Moment dieses Training aktuell für mich ungesund. Da haben die Leute recht. Das heißt, das Ziel für euch alle da draußen muss sein, dass ihr euch wieder dahin trainiert. Und da sind wir jetzt ganz, ganz stark im Thema mehr Betreuungsdichte. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht mehr in der Lage, das eigenständig jetzt aus dem Stand zu machen, weil ihr zu lange nichts gemacht habt oder zu lange einfach nicht gezielt was trainiert habt, dann kommt das Thema gute Trainerin, guter Trainer ganz, ganz stark ins Spiel. Das müssen wir hier schon auch noch sagen. Also wir haben jetzt gesagt, die komplexen Übungen und ein bisschen mehr Mut zu solchen Übungen, super wichtig, gerade wenn ich älter werde und gesund bleiben will, weil einfach ein Kreuzheben, Kniebeugen und so weiter mich super gesund erhalten kann. Aber ich muss den Weg dahin halt auch vernünftig gehen. Und wenn ich jetzt in der 4. Klasse Sport abgewählt habe und jetzt mit 60 Jahren auf die Idee komme, ich fange jetzt an mit Training und mach das irgendwo, wo kein Mensch ist, schau mir irgendein Tutorial zum Kreuzheben an, packt mir da 100 Kilo drauf und probier das zum ersten Mal, dann tut ihr euch einfach nur weh. Und vielleicht so weh, dass ihr ganz lange nicht mehr trainieren wollt. Also das ist auch ganz wichtig hier einzuordnen, ne Patrick?
Ja, das, absolut.
Dürfen wir hier bitte nicht vergessen auf dem Weg. Also mein Appell an euch, gesunde Selbsteinschätzung, mutige gesunde Selbsteinschätzung, weil was wir auch merken, wenn wir mit Menschen arbeiten, die meisten Menschen können noch viel mehr, als sie sich selber zutrauen. Aber bitte mit Kopf und Verstand smart rangehen und dran trainieren. Aber was ich ganz klar sagen möchte, dieser Gedanke von, ich möchte meine Gelenke nicht überbelasten, ich möchte mich nicht überbelasten, dieser Gedanke hemmt sehr viel gutes Training.
Ja.
Also diese Angst vor gewissen Bewegungen, vor gewissen Dogmen, die man hat, dieses, ich muss gelenkschonend trainieren und so, und gelenkschonend bedeutet nur noch mit einer winzigen kleinen Hantel irgendwie was machen, das ist nicht richtig. Und ich erinnere mich gerade dran an der Stelle, an dieses Wheel, was so brutal viral ging aus dem öffentlichen rechtlichen Fernsehen.
Mit der Kniebeuge.
Eine Arzt mit dieser Dame da gemacht. Ich hatte ein Reaction-Video dazu gedreht. Ich habe mich nur, sage ich hier ganz offen, dagegen entschieden, es zu veröffentlichen, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, es war für mich schwierig, das wertschätzend zu machen. Und es gibt einfach gewisse Grenzen, die ich hier online nicht überschreiten möchte, was ich in Podcasts oder sonst was sage. Ich versuche da einigermaßen korrekt und neutral zu bleiben und es ist mir einfach schlichtweg bei diesem Video nicht gelungen. Sorry dafür, deshalb kommt's nicht. Aber es zeigt einfach, wie diese Denkweise sehr oft bei Ärzten und so weiter ist. Und da möchte ich auch nochmal sagen, nichts gegen Ärzte, aber sie werden einfach darauf nicht ausgebildet. Ärzte sind nicht zwangsläufig Trainingsexperten, wir Physiotherapeuten übrigens auch nicht, wenn wir uns nicht explizit damit befassen. Und da ist eben sehr viel Falsches unterwegs und sehr viel Richtung Schonen, gelenkschonend, bloß nicht, ja nicht und überhaupt nicht. Und da möchten wir euch hier ganz klar mit diesem Podcast ermutigen, dass ihr gemeinsam am besten mit Fachpersonal in eurem Club auch wieder, auch wenn ihr schon 60, 70, 80 Jahre alt seid, komplexe Übungen mit in euer Training mit einbaut, weil davon werdet ihr für euren Alltag, für eure Gesundheit, für eure Performance extrem profitieren. Und genauso mein Schlussappell Richtung junge Menschen, geht man an elektronisches Training ran. Natürlich freue ich mich besonders, wenn es Milon ist, aber auch andere Anbieter bieten da für euch, wenn es um Hypertrophie geht, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, das zu erreichen. In kurzer Zeit sehr effizient. Oder eben auch einfach klassische geführte Geräte mit Gewichtsblöcken, Plate Loaded, was auch immer, können das sehr, sehr gut bieten und baut diese Sachen mehr mit ein, wenn bei euch vordergründig Optik und Hypertrophie im Raum steht. Wobei ich auch den jungen Menschen immer komplexe Übungen mit
auch das, würde, ja.
Was du vorhin auch richtig gesagt hast, dass ich im Alter die erst gar nicht neu lernen muss, sondern die schon immer kann. Dann ist nämlich auch viel einfacher im späteren Leben. So, ich hoffe, das hat Klarheit jetzt geschafft am Ende. Ich glaube, wir haben jetzt von sehr tief wissenschaftlich bis sehr gut, glaube ich, so zusammengefasst, wie man es im Alltag machen kann, in seinem Trainingsalltag. Ganz gut zusammengefasst. Und ja, geile Idee gewesen von dir, Patrick, dieses Thema hier mal so aufzunehmen, weil es wirklich witzig, dass eigentlich oft die Generationen, nenne ich es mal, genau falsch rum trainieren tatsächlich.
Ja. Ich habe nur noch eine Ergänzung.
Gerne.
nämlich für die Älteren, wir haben das mit den hohen Lasten und höheren Geschwindigkeiten und Komplexbewegungen jetzt primär auf Sarkopenie und Dynapenie bezogen, aber hohe Kräfte zu übertragen, auch reaktiv Kräfte zu übertragen und schnell, ist natürlich für die Sehnen. Erstmal auf die Sehnengesundheit. Ja, also dass die Sehnen elastisch bleiben und weiterhin bis ins hohe Alter gut hohe Kräfte schnell übertragen können. Ja, und auch elastisch bleiben, also reaktiv zu bleiben. Und wie du jetzt gerade angesprochen hast, das wäre der zweite Punkt, Osteoporoseprävention.
Ja, Wahnsinn.
Hohe Kräfte,
gut, dass du das noch sagst.
Hohe Kräfte in axialer Richtung auf Knochen zu übertragen, also gerade die langen Röhrenknochen. Übungen wie Kreuzheben, Kniebeugen. Ja, das ist die beste Osteoporoseprävention. Wenn man frühzeitig damit anfängt und wenn man vielleicht schon Probleme hat, muss man halt ein bisschen niedriger einsteigen, ja, mit den Lasten, aber auch da hat es einen positiven Einfluss auf die sogenannte Peak Bone Mass, die ja ein zentraler Indikator in der Osteoporose ist.
Also bei Osteoporose möchte ich auch nochmal einhaken, aus therapeutischer Sicht, das ist nämlich auch genauso, dass ja die Leute, die dann schon eben eine verringerte Knochendichte haben, gerade vor diesen Sachen wieder Angst haben und die das aber am dringendsten brauchen. Und ich möchte auch nochmal ganz klar hier sagen, du kannst über Medikamente, über Calciumgabe, also mit Calcitonin arbeitest und so weiter und so fort, super wenig erreichen an einer Verstärkung der Knochendichte, wenn nicht gleichzeitig ein Belastungsreiz auf unser Skelett ausgewirkt wird.
Ja.
Und das Ding ist ja nicht nur der Druck, der ausgeübt wird über die Lasten als solches, sondern eben auch die Sehnenansätze, die am Knochen ansetzen und da ziehen und arbeiten, wenn wir komplex und schwer arbeiten, hat einen unglaublich positiven Einfluss auf meine Knochendichte. Kleiner Exkurs dazu, dann hören wir rauf für heute. Mein Vater ist ja Archäologe und die können an den Skeletten, die sie ausgraben, anhand der Ansatzpunkte der Muskeln am Knochen, also die sind
Sehneninsertionen,
die haben mehr Auftreibungen, ne, und so weiter. Also du siehst, ob jemand körperlich schwer gearbeitet hat oder ob das ein Sesselpupser war in der Vergangenheit, wenn die jetzt so römische Skelette oder sowas ausgraben, dann kannst du sagen, das war eher ein Gladiator oder ein Bauarbeiter oder eben ein Beamter, sorry, alle Beamten da draußen, ihr müsst mehr trainieren, allein am Skelett. Das heißt, das Skelett ist keine tote Masse, die da in uns drinne ist, sondern das Skelett reagiert genauso wie jede andere Struktur unseres Körpers auf Belastung. Deshalb brauchen wir Belastung. So.
Jo. Abschließend.
An der Stelle können wir es gut sein lassen, oder? Du hast die letzten Worte, Patrick. Hau rein.
Ich wollte die Frage, die Eingangsthese nochmal wiederholen.
Ja, gerne.
Dass jüngere Menschen öfter wie ältere trainieren sollten und ältere jünger, eher als jüngere. Was würden wir jetzt abschließend festhalten? Sind wir uns einig, dass diese These vielleicht der Wahrheit entspricht?
Ich würde sagen, die These entspricht absolut der Wahrheit und hoffe, dass viele Menschen, die jetzt zuhören, das mal für sich in Angriff nehmen.
Ja. Gebt uns gerne Rückmeldungen.
Sehr gerne. Und natürlich teilen, kommentieren, den Kanal abonnieren. Ich glaube, das ist immer schlecht, wenn ich das ganz am Ende mache, weil hier sind nur die Hardcore-User noch drin, die sowieso bis ans Ende zuhören und wahrscheinlich eh schon abonniert haben. Aber ja.
Und wir gerne auch Themenwünsche äußern.
Gerne. Also ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, wir gehen wirklich auf Fragen, die in den Kommentaren und so kommen, versuchen wir einzugehen, so gut es geht und versuchen mit euch interaktiv das Ganze hier zu gestalten und euch einfach einen Mehrwert zu bieten. Ich habe heute wieder viel gelernt, Patrick. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Ich bin ja kein studierter Sportwissenschaftler, so wie du. Und da sind schon viele Insights, die so lockerflockig raushaust, die auch für mich immer wieder sehr lehrreich sind. Danke dafür.
Freut mich. Hat Spaß gemacht. Lieben,
wir sind raus. Bis nächste Woche, hoffe ich, wenn wir es irgendwie schaffen, dran zu bleiben, Patrick.
Jawohl. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.